Ja, ich habe euch einen Text mitgebracht, da geht es tatsächlich um vier Männer. Damit sollen die Frauen nicht ausgeschlossen sein, sonst würden wir wieder in der Falle hängen, dass wir nur von den Brüdern reden. Ja, wäre Quatsch. Aber dennoch, hier sind in dem Text vier Männer, die, glaube ich, für uns alle ein Vorbild sein können. Wenn ich den Text jetzt gleich vorlese, dann wird man merken, in dieser Geschichte passiert etwas so Außergewöhnliches, dass man sofort bei diesem Außergewöhnlichen erstmal hängen bleibt. Und man vergisst ein bisschen die vier Männer, die eigentlich hier das eigentliche Vorbild in der Geschichte sind. Ich möchte euch den Text gerne vorlesen. Er steht in Markus 2, ab Vers 1. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelte sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz war, nicht einmal vor dem Haus. Und während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich denke, wenn ich diesen Text lese, viele werden diesen Text vielleicht kennen und schon öfters darüber eine Predigt gehört haben. Der letzte Satz, der fasst so sehr gut zusammen, wie es mir bei diesem Besonderen in diesem Text geht, bei der Heilung eines Gelähmten. So etwas haben wir noch nie erlebt. Das muss ich für meinen Teil tatsächlich auch so sagen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich persönlich glaube daran, dass Gott, der Schöpfer, selbstverständlich die Macht hat, solche Wunder zu tun. Aber es ist einfach nicht in meinem Erfahrungskontext. Ich habe es noch nie erlebt für mich. Und deswegen, ich würde einfach mal euch auch mit einladen, das Besondere dieses Textes erstmal so ein Stück auf die Seite zu tun und da einzusteigen und noch mehr zu entdecken, was in diesem Text eigentlich passiert. Es geht nämlich nicht nur um den Gelähmten. Am Anfang ist so dieses Bild beschrieben, dass Jesus am Predigen ist und es kommen Menschen zusammen. Unglaublich viele Menschen kommen zusammen. Es ist ein Gedränge und Gedrängel. Jeder sucht so seinen guten Platz, und ich glaube, so funktioniert unsere Gesellschaft tatsächlich. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Da, wo was passiert, da laufen Menschen hin. Und es ist auch natürlich, dass in unserer Gesellschaft ein Stück ein Gerangel um Aufmerksamkeit ist. Also derjenige, der Aufmerksamkeit generieren kann, der hat in unserer Gesellschaft einfach bessere marktwirtschaftliche Chancen, oder er hat Möglichkeiten, sein Produkt zu verkaufen, sein Thema an den Mann zu bringen. Es geht um Aufmerksamkeit. Und überall wird auch ein Stück darum gebuhlt, dass worauf sollen wir denn jetzt schauen? Wo ist denn das Zusammenlaufen? Und wir merken auch, als Gemeinden geht das an uns natürlich auch nicht vorbei. Auch wir wollen Aufmerksamkeit generieren. Auch wir wollen, dass Menschen aufmerksam werden und dass wir mitmischen in diesem Kampf um Aufmerksamkeit, sei es in den sozialen Medien oder wo auch immer. Das ist ein Wunsch von, das ist wichtig. Also erstmal, das ist ganz natürlich, und so funktioniert Gesellschaft und so funktioniert auch das zwischenmenschliche Miteinander. Es geht viel um Aufmerksamkeit. Und da sind dann diese Menschen, wenn ich mir vorstelle, was da für ein Gedrängel war. Ja, also es war so ein Gedrängel, dass vier Männer, die jemanden tragen wollten, da nicht durchkamen. Ja, und man kann sich vorstellen, was waren das denn für Menschen, die gedrängelt haben? Ja, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Ja, also jeder guckt so ein Stück, kriege ich was mit, kann ich was sehen, kann ich was hören, habe ich einen guten Platz, ja, und man schiebt sich so durch und es wird immer enger. Und dann sind da auf einmal diese vier Männer, die haben irgendwie einen anderen Fokus. Also die haben auch Jesus im Blick, weil da wollen sie ja hin, aber sie haben nicht so den Blick auf ihre eigene Position und haben nicht so den Blick, wo stehe ich denn, kann ich gut sehen, habe ich einen guten Platz, ja, ist der Stuhl bequem oder wie auch immer, sondern sie haben einen anderen Blick, sie schauen in eine andere Richtung. Und dann hacken diese vier Männer, ich weiß ja nicht, wie die auf den Gedanken gekommen sind, aber die hacken diesen Plan aus, wir bringen den, der da draußen am Rande steht. Den nehmen wir und wir versuchen ihn zu Jesus ins Zentrum zu bringen, der Aufmerksamkeit. Das ist ihr Plan. Und dann setzen sie sich in Gang und da wird noch gar nicht beschrieben, ob der Gelähmte damit einverstanden war, ja oder nein. Ja, es wird einfach nur beschrieben, diese vier Männer hatten diesen Plan und wollten durch zu Jesus. Und was erleben sie? Und da finde ich sie in erster Linie schon mal vorbildhaft. Sie erleben das, was nicht funktioniert. Also sie wollen da durch die Menge durch und es geht nicht. Es funktioniert nicht. Es lässt sie keiner durch. Ja, ich finde ja schon spannend, man könnte jetzt ganz unterschiedlich reagieren. Man könnte sagen, gut, ich habe es versucht. Aber leider, die anderen waren im Weg. Die anderen haben mir keinen Platz gemacht. Die anderen haben nur an sich gedacht. Ja, man könnte alles Mögliche jetzt so denken. Aber ich finde diese vier spannend, weil die vier nicht aufgegeben haben. Und dann wurden sie kreativ. Also ich finde, was sie gemacht haben, das ist nicht unbedingt die gesellschaftliche Norm. Also sie haben sich da nicht unbedingt lieb und brav verhalten, sondern diese vier haben die Entscheidung getroffen und haben gesagt, wir machen was kaputt. Also wirklich, die sind destruktiv in gewisser Weise gewesen. Ja? Die haben gesagt, wir werden dieses Ziel erreichen und wenn wir den anderen aufs Dach steigen müssen und da oben draufstehen und das Dach kaputt machen. Ich habe diese Predigt auf dem SAS-Kongress in Altenkirchen vor wenigen Wochen als Referent gehalten und dann hatte ich Dachziegel dabei. Ja, euch wollte ich das erübrigen, ja, aber ich habe die Dachziegel genommen und habe die mal richtig auf den Boden gescheppert. Das ist das, was da passiert ist. Ja, wir denken natürlich jetzt alle gleich an Stroh, die haben das Stroh genommen, haben das ganz vorsichtig auf die Seite gelegt und haben später wieder alles repariert, damit ja keiner gestört ist. Ich glaube, wir überziehen hier vielleicht auch ein bisschen unsere eigene Vorstellung, wie sowas gelaufen ist, mit dem, wie es vielleicht in der Realität war. Sie haben was kaputt gemacht und ich stelle mir den Hausbesitzer vor, wie er da unten stand, ungläubig nach oben geguckt hat und gesagt hat, die machen mein Dach kaputt. Sag mal, habt ihr einen Dachschaden? Und sie rufen runter, nein, aber du gleich. Ja? Kann man sich herrlich vorstellen. Ja? Also die waren bereit, etwas zu zerstören. Ich selbst muss zugeben, ich habe jahrelang mit diesem Paradigma im Kopf gelebt. Versuche als Christ so zu leben, dass niemand an dir Anstoß nimmt. Also irgendwie so fast so ein bisschen unauffällig. Ja, so Chamäleon in jeder Situation, so dass man ja nicht negativ auffällt. Ja? Aber das ist ja eigentlich ein Irrwitz. Ja? Wer nie negativ auffällt oder irgendwo mal polarisiert oder profiliert dasteht, der ist eigentlich eine graue Maus und der erzeugt auch keine Aufmerksamkeit. Aber diese vier haben Aufmerksamkeit erzeugt und haben das gewagt, in die Öffentlichkeit zu gehen. Sie haben es gewagt, etwas anders zu machen. Es gibt einen guten Spruch, der mich schon viele Jahre begleitet, der heißt, Umbruchzeiten sind Bruchzeiten. Dann, wenn etwas umbricht, wenn etwas in der Gesellschaft oder wo auch immer, im familiären Kontext, im beruflichen Kontext, im gemeindlichen Kontext, da, wo etwas umbricht, da zerbricht auch etwas. Und das hat Jesus gemacht. Wenn Jesus mit den Pharisäern im Gespräch war, dann hat er sie nicht gelobt für ihre Theologie, sondern er hat ihre Theologie hinterfragt und hat sie zerstört. Er hat ihnen deutlich gemacht, er hat sie ad absurdum geführt, ihre Theologie. Oder gehen wir mal in andere Geschichten zurück. Luther mit seinen 95 Thesen, wir haben es vor einiger Zeit groß gefeiert. Er hat nicht nur 95 Thesen an die Wand genagelt, sondern er hat ein theologisches Konstrukt bekämpft und hinterfragt. Ja, und jetzt feiern wir wiederum die Wiedervereinigung. Mit der Wiedervereinigung haben wir nicht das DDR-System in Deutschland integriert, sondern es wurde abgeschafft. Also da ist was zerbrochen, da ist was kaputt gegangen. Umbruchzeiten sind Bruchzeiten. Das Erste, was Jesus macht, und jetzt taucht Jesus in dieser Geschichte tatsächlich auf, das Erste, was Jesus sagt, ist, als er ihren Glauben sah. Also das ist schon spannend, oder? Also Jesus hat erstmal diese vier Männer gesehen. Und was hat er denn da gesehen? Also er hat Menschen gesehen, die auf der einen Seite wussten, Jesus ist der wichtige, zentrale Ort, er ist das Zentrum. Da wollen wir hin. Und was sie noch gesehen, was Jesus vielleicht noch gesehen hat, und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese vier Menschen nicht an sich gedacht haben, sondern sie hatten einen Fokus auf einen anderen Menschen. Ihr wisst, was in der damaligen Zeit Gelähmte standen am Rande der Gesellschaft. Es gab Versorgungssysteme, aber in gewisser Weise war ein gelähmter Mensch jemand, der hat das Leben der anderen beobachtet. Er hatte keinen Zugang zu dem normalen Geschäftstreiben, das in der Gesellschaft war, sondern er war davon abhängig, dass andere ihn versorgen. In unserer heutigen Gesellschaft, da können wir dankbar für sein, jetzt zumindest, wenn wir mal auf Europa schauen und die westlichen Länder, kann man sagen, dass Menschen mit Gehbehinderung wirklich gut integriert sind. Sie sind nicht diejenigen, die das Leben der anderen beobachten müssen. Aber wir wissen natürlich, dass es in unserer Gesellschaft andere Menschen gibt, die tatsächlich am Rande stehen und sie beobachten nur das Leben der anderen. Ich bin mit meiner Arbeit, wo ich sonst auch noch engagiert bin, mit 4M Deutschland regelmäßig zu Wohltätigkeitsmarathons in Ländern der Not. Nächstes Jahr zum Beispiel in Ghana und in Rumänien. Und ich habe dort Begegnungen erlebt mit Menschen, wo ich merkte, sie beobachten eigentlich nur das Leben der Reichen. Aber sie haben keinen Zugang zu dem, was der andere kann, macht und tut. Wenn man in Afrika ein Kind fragt, was möchtest du gerne werden? Pilot. Hat mir Steve Volke, Direktor von Compassion, beigebracht. Er sagte mir, die gucken die ganze Zeit die Flugzeuge am Himmel an und sehen das Leben der anderen. Aber sie selbst haben überhaupt keinen Anteil daran. Sie können gar nicht daran Anteil nehmen. Und es ist auch genauso in unserer deutschen Gesellschaft. Wie viele Menschen gibt es, die letztendlich am Rande stehen und nicht die Chancen haben, wie ich sie habe? Der Selbstbestimmung, der guten Voraussetzungen, der Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist ein großes, großes Thema. Die große Frage ist, wo schauen wir hin? Und wenn ich diese vier Männer sehe, merke ich, sie haben einen anderen Blick und sie haben einen anderen Fokus. Und dadurch werden sie für mich zu großen Vorbildern. Was dann geschieht, ist spannend. Also erstens hat Jesus erstmal die vier Männer gesehen, hat gesagt, als er ihren Glauben sah. Und dann geht es weiter und dann schaut er sich den Gelähmten an. Dann geht das erste Wort an den Gelähmten. Und wenn wir uns mit dem Gelähmten noch mal ein bisschen beschäftigen, es wird hier in keinster Weise beschrieben, dass der Gelähmte gerne da war, wo er jetzt war, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Da wird nicht beschrieben, dass er sich gefreut hat, dass er dahin gebracht wurde. Endlich bin ich mal im Mittelpunkt. Ich kenne das so sehr aus Begegnungen. Ich war letztes Jahr in Kenia, am Mount Kenya. Von dort aus sind wir nochmal 1,5 Stunden mit einem Wagen, also wirklich in die abgelegensten Dörfer gefahren. Dort saß ich in einer Lehmhütte, die mit ja, mit Karton und allem Möglichen, mit Kartonfetzen, so gut es geht, gegen Hitze isoliert war. Überall klebten so ein paar Stücke. Ich saß da so mit denselben Klamotten, bis auf das Sakko und das Hemd, Hose, Schuhe hatte ich alles an, meine schöne Uhr. Ja. Dann saß ich da drin und die Frau, die mir dort gegenüber saß, die war zutiefst eingeschüchtert. Ich wollte das ja gar nicht, ich wollte die Frau nicht einschüchtern, aber sie war zutiefst eingeschüchtert. Und das ist das, was ich gelernt habe, dass Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, ganz tief drin große Zweifel haben, warum sie nicht den Zugang haben wie andere Menschen. Dass es ein ganz tiefer Kampf um Würde und um Wert ist. Steve Volker erklärte mir, und ich habe es an mehreren Stellen, durfte ich es dann eben auch vertiefen im Erleben, dass er sagte, Armut hat eine Botschaft. Es hat die Botschaft, du bist wertlos, ja, weil für dich interessiert sich keiner. Ja, du hast keinen Wert. Du bist machtlos, weil du hast keine Chance, irgendwas zu tun, um aus dieser Situation tatsächlich rauszukommen. Und du bist hoffnungslos, weil daran wird sich nichts ändern. Und sie haben es lang genug, viele Jahre erlebt, es ändert sich nichts. Auch meinen Kindern wird es nicht besser gehen. Und ich stand dann einmal in Nairobi, in den Slums von Nairobi, Matare, und ich habe dann gesehen, was passiert, wenn diese Saat in Kindern aufgeht. Also Kinder lachen noch, ja, witzig. Du bist da in den Slums und da laufen bematschte Kinder, ja, laufen dir entgegen und lachen dich an. Das ist verrückt. Kinder wollen sich freuen. Aber wenn dann diese Saat aufgeht im Herzen, dann in der Pubertät, dann ändert sich was. Und dann hatte ich als erwachsener Mann Angst, 13-, 14-jährigen Jungs in die Augen zu schauen, weil ich Angst hatte, die werden gleich gewalttätig. Da ist was aufgegangen von Hoffnungslosigkeit, von Hilflosigkeit. Und da kommt eine Saat, die dann ihre Wurzeln schlägt in einer Bosheit, in einer Wut. Das ist erdrückend gewesen. Und ich kenne es genauso auch, dass Menschen darin dann nicht mit Wut reagieren, sondern letztendlich mit einer tiefen Depression und mit dem tiefen Denken, es liegt an mir, es ist mein Fehler, es liegt an mir, ich muss irgendwie anders sein, die anderen haben die Chance, ich aber nicht. Es gibt so viele Religionen und Versuche, wo auch arme Menschen dann auch sagen, es muss ja an mir liegen. Und dann versuchen sie Zauberei, dann versuchen sie jenes, dann versuchen sie dort noch Opfer zu bringen, um irgendwo deutlich zu machen, es liegt ja an mir. Eine tiefe Minderwertigkeit, die angekommen ist. Es liegt an mir. Und jetzt kommt Jesus und begegnet diesem Gelähmten. Was sind die Worte, die Jesus ihm sagt? Deine Schuld ist nicht das Thema. Deine Schuld, die ist dir vergeben. Deine Schuld ist nicht das Thema. An einer Parallelstelle sagt Jesus, fürchte dich nicht. Da kommt jemand mit seiner ganzen Scham und steht auf einmal im Mittelpunkt mit allen Zweifeln und allem, was damit zusammenhängt. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Deine Schuld ist dir vergeben, das ist nicht das Thema. Jesus hat die Schuldfrage geklärt. Er hat die Schuldfrage gelöst am Kreuz und wir feiern gleich noch Abendmahl. Und das ist die Botschaft, die letztendlich ankommt. Jesus begegnet Menschen, armen Menschen mit einer neuen Würde. Er gibt ihnen Würde. Und Menschen in Not, Jesus identifiziert sich mit ihnen in solch einer Art und Weise, in Matthäus 25 steht zum Beispiel, da wird beschrieben, wo Menschen einem Durstigen etwas zu trinken gegeben haben, einem Hungrigen etwas zu essen. Und Jesus sagt zu ihnen später, das habt ihr mir gegeben, sagt er. Ja, wieso? Du warst doch gar nicht da. Doch, alles, was ihr getan habt für diese Menschen, habt ihr letztendlich für mich getan. Und dann gibt es natürlich noch die anderen, die haben das nicht gemacht und Jesus geht mit ihnen hart ins Gericht. Also man merkt, wie sehr sich Jesus mit den Menschen in Not identifiziert und welche Würde er ihnen gibt, wie bedeutend er sie macht und sagt, die Schuld ist nicht das Thema. Ich komme langsam zum Schluss, aber ich möchte jetzt mich doch noch mal kurz aufregen, weil dann beginnt die Geschichte ja noch weiterzugehen. Ja? Dann könnte man sagen, und es ist schon ein bisschen zum Kotzen, dass dann wiederum einige Menschen aufstehen und sagen, ah, die Schuldfrage können wir nicht so schnell lösen. Nee. Ja, dann sind die Pharisäer da, wie kann er das nur machen, das geht doch gar nicht und das ist nicht möglich und das ganze Konstrukt von, das habe ich mir verdient und es geht doch hier darum, dass man die Dinge richtig macht, da hat jemand vielleicht was falsch gemacht, das ganze Konstrukt von Gerechtigkeit taucht hier auf. Und ich finde Jesus, ich staune über ihn und ich finde ihn so faszinierend, dass er auch diesen Menschen, die jetzt erstmal mit ihrem religiösen Konstrukt der Gerechtigkeit und der Richtigkeiten wiederkommen, dass er ihnen begegnet. So wie ich den Text verstehe, man darf darüber gern diskutieren, ja, so wie ich den Text verstehe, ist diese Heilung des Gelähmten in erster Linie auch ein Zeichen für die Pharisäer, weil es hier um die Machtfrage geht. Es geht darum, hat Jesus Macht? Und Jesus zeigt ihnen deutlich, dass er die Macht hat. Ich glaube, dass es auch um den Gelähmten ging, dem Gelähmten diese Würde und diesen Wert und das zu zeigen und signalisieren. Aber dieser zweite Abschnitt des Textes, ich glaube, er dreht sich viel darum, dass es ein Zeichen sein sollte für die Pharisäer. Deswegen möchte ich erstmal bei diesen vier bleiben, weil sonst sind wir wieder bei Wunderheilungen und alles Mögliche, aber zu sagen, diese vier Männer finde ich vorbildhaft. Und ich möchte euch einfach jetzt so am Ende der Predigt nochmal so gedanklich mitnehmen, dass ihr nochmal durchgeht, mit welcher Gruppe von Menschen identifiziert ihr euch vielleicht? Ja? Habt ihr euch dabei entdeckt, dass ihr manchmal nur damit beschäftigt seid, auch einen guten Platz für euch zu bekommen, dass ihr gesehen werdet, dass ihr irgendwo Teil des Ganzen seid, dass man genug Follower und was auch immer hat. Ja? Also man steigt so mit ein in diesen Kampf um Aufmerksamkeit und versucht so seinen Platz zu finden. Auch das kann herausfordernd sein, zu merken, ja, vielleicht möchte ich mich anregen lassen, durch diese vier den Fokus zu wechseln. Jesus bleibt im Zentrum, aber ich schaue nach außen und versuche, jemanden in diesen Mittelpunkt zu bringen. Vielleicht könnt ihr euch auch identifizieren mit dem Gelähmten, mit diesem tiefen Zweifel. Es muss ja an mir liegen, dass mir die Dinge nicht gelingen. Dass die Ehe nicht gelingt, dass die berufliche Laufbahn nicht so gelingt, wie man dachte, dass die Gesundheit nicht so ist, wie man dachte. Es muss ja an mir liegen. Und vielleicht ist es an der Stelle auch gut und wichtig, diesen Text so zu verstehen, dass Jesus sagt, es ist nicht die Schuldfrage. Jesus gibt dir Würde und Macht. Jesus ist bei dir, er begegnet dir und er hebt dich auf, genauso wie er jeden anderen auch aufhebt. Und er begegnet dir mit großer Würde und Wertschätzung deiner Person. Und er will dir darin begegnen, die nächsten Schritte zu gehen, die vielleicht auch anstehen. Vielleicht identifizierst du dich auch mit den Pharisäern und merkst, dass du in gewisser Weise so ein Vorurteilsdenken durchaus im Kopf hast, wenn Menschen etwas im Leben nicht gelingt, wenn Menschen nicht erfolgreich sind, wenn Menschen nicht den Weg gegangen sind, den du mit Fleiß und allem Möglichen dir erarbeitet hast und durchkämpft hast. Vielleicht entdeckst du hier auch eine gewisse Parallelität in deinem Leben. Dann wünsche ich dir zutiefst, dass du durch dieses Machtzeugnis, was Jesus hier getan hat, indem er nämlich deutlich macht, wer die Macht hat und wer Menschen Würde gibt, dass du sagst, das nehme ich an. Ich bin bereit, von Jesus zu lernen und Würde eines Menschen nicht von seinem Erfolg abhängig zu machen. Die Bedeutung eines Menschen, sondern zu sagen, jeder Mensch, ob er die Mittel hat oder ob er sie nicht hat, ob er in seinem Vergangenheit alles richtig gemacht hat oder nicht richtig gemacht hat. Er ist ein würdevoller Mensch und Jesus möchte sie alle an einem Tisch haben und er möchte sie alle nebeneinander haben. Wie viele Bibelstellen gibt es darum, wo gerade Gemeinde angesprochen wird? Sie sollen alle zusammenkommen, es soll keinen Unterschied geben und sie sollen sich gemeinsam daran freuen, dass sie an meinem Tisch sitzen und mit mir Gemeinschaft haben und ich mit ihnen die Zukunft gestalte, egal wo sie stehen. Ich finde das faszinierend und dass solch ein Text, wenn wir uns da reinversetzen, das ist wie an vielen anderen Stellen, kommt dieselbe Botschaft rüber, wie Jesus den Menschen sieht. Welche Bedeutung er ihm beimisst, wie wertvoll er ihm ist und wie manchmal mit Selbstzweifeln oder mit Gerechtigkeitsdenken Spaltung in das ganze Miteinander hineinkommt und wie Jesus letztendlich immer wieder seine Botschaft hat. Kommt zusammen an einen Tisch. Und Jesus identifiziert sich mit diesen Menschen. Und ich mache das fast jetzt noch breiter. Es geht hier nicht nur um Armut und Reichtum. Es geht hier auch um vielleicht moralische Verfehlung und moralisch tolles Leben. Auch hier geht es darum, dass manche Abgrenzung, die vielleicht stattfindet, wo wir sagen, da muss erst das und das noch passieren, bis wir demjenigen begegnen können. Auch Jesus ist den Zöllnern begegnet, Matthäus, großes Beispiel. Er hat eine Party mit ihnen allen gefeiert und die Pharisäer standen da und haben sich beschwert darüber, wie er mit ihnen Gemeinschaft haben kann. David Kröker hat die Predigt letzten Sonntag bei uns in der Gemeinde gehalten, deswegen erwähne ich das gerade noch. Das ist wieder der gleiche Gedanke. Auch Jesus begegnet Menschen, auch wenn sie moralisch unterschiedlich ihr Leben gestaltet haben in der Vergangenheit. Ich glaube, dass dieser Text eine Herausforderung für uns sein darf und gleichzeitig eine Ermutigung. Und das wünsche ich euch auch an diesem Sonntag, auch wenn wir gleich Abendmahl miteinander feiern, dass ihr diese Gedanken mitnehmt und dass ihr dieses Ich darf am Tisch bei Jesus sein als echtes Geschenk annehmt. Amen.